Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Schon ein bisschen länger her, dass ich mal wieder da war. Aber ich darf heute auch mal wieder da sein und ich freue mich drauf, den Abend mit euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja? Geht's euch gut? Ja, wunderbar. Ja, das ist ein bisschen. Danke an die Technik. Großartig. Ja, ihr seid mitten im Korintherbrief, habe ich gehört. Sogar im zweiten schon. Das heißt, den ersten habt ihr schon hinter euch gelassen. Und genau, ich durfte jetzt mal eintauchen in das, was so gelaufen ist in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wer war die letzten Wochen da? Oha. Gut, dann können wir ja aufbauen. Einmal richtig melden. 3, 4 oder wie wenig? 1, 2. Doch, okay, die rechte Seite. Und hier? Ja, so ein paar. Okay. Ja, das, was den Rest muss Gott machen, ist immer so. Ja, wir machen heute Abend Fortsetzung. Andi hat mich gebeten, mit euch in den, ins Kapitel 3 zu schauen. Und ist der zweite Brief des Paulus an die Korinther, zumindest der zweite, den wir überliefert haben. Und okay, vielleicht lohnt sich das nochmal im zweiten Worte zu sagen zu dem, was vielleicht schon mehrmals gesagt wurde. Also wenn wir zurückblicken, dann habt ihr bestimmt schon öfter gehört, dass der Brief so dieses Thema Ermutigung im Glauben durch Vertrauen in Gott hat. Ja, also Ermutigung im Glauben durch Vertrauen in Gott und zwar auch in schweren Leidensmomenten. Also nicht nur, wenn alles schön rosa-rot ist, sondern eben auch, wenn es mal nicht so toll ist. Und Paulus hat eigentlich eine besondere Beziehung zu den Korinthern gehabt. Er hat die Gemeinde gegründet. Aber der Kontakt zu den Korinthern war angespannt. Und es war Misstrauen aufgekommen bezüglich seiner Person. Die Korinther waren sich nicht mehr so ganz schlüssig. Ist Paulus cool oder ist er nicht so cool? Sollen wir ihn eigentlich noch willkommen heißen in unseren Reihen oder einfach mal so tun, als würden wir ihn nicht kennen? Und Paulus schreibt hier, um diesem Misstrauen bezüglich seiner Person, was aufgekommen war und eben auch, was seine Autorität als Apostel anging, um diese Fragen zu beantworten, um diesem Misstrauen entgegenzuwirken. Und er versucht, sich zu erklären und die Fragen und Einwände der Korinther in Liebe zu beantworten. Das hat er ja 2 Kapitel lang gemacht. Und ich lese mal die 6 Verse, die wir uns heute Abend anschauen wollen, im 2. Korinther, Entschuldigung. 2. Korinther 3, Verse 1 bis 6. Wenn du Bibel hast, lest doch gerne mit. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unser Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir etwas aus uns heraus anrechnen dürften, als käme es von uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Soweit Gottes Wort, ich will noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für jeden Buchstaben, den du uns gewählt hast, Herr. Danke, dass du über dein Wort gewacht hast, Heiliger Geist, dass du dein Wort lebendig machst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns heute Abend in dein Wort hineinziehst, dass du uns diese 6 Verse lebendig machst, dass du dass du uns einfach eintauchen lässt in die Tiefe und den Reichtum von deiner Liebe und deiner Weisheit, Herr, die du uns überliefert hast. Bitte dich, Herr, dass du mich fähig machst, Herr. All meine Vorbereitung ist völlig umsonst, Herr, wenn du nicht da bist heute Abend und hilfst und unsere Herzen aufschließt, Herr. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ja, es geht hier um die Frage, ob Paulus jetzt eigentlich nochmal die Empfehlungsbriefe rausholen soll. Er muss sich irgendwie rechtfertigen, er muss sich irgendwie erklären. Und die Korinther haben eine gewisse Erwartungshaltung von ihm. Weil es kamen andere Leiter, die haben so etwas etabliert, was Paulus gar nicht gemacht hatte. Die haben Empfehlungsschreiben gehabt und hatten wahrscheinlich auch von sich selbst sehr gut geredet. Und all das hatte Paulus nicht gemacht. Und die Korinther denken so, wieso hat Paulus das nicht gemacht, wenn er doch so ein großer Apostel ist? Warum hat er keine Empfehlungsschreiben? Warum kommt er einfach so zu uns? Vielleicht ist er ja gar kein Apostel. Ich habe diese Fragestellung mal aufgegriffen und habe das Ganze gegliedert in drei Punkte. Wessen Empfehlung? Welcher Gott? Welcher Lösung? Könnt ihr euch leicht merken. Wessen Empfehlung? Welcher Gott? Welcher Lösung? Ich möchte einsteigen mit dem ersten Punkt, wessen Empfehlung? Und so ein bisschen über den Hintergrund mit euch sprechen. Paulus legt hier los und stellt zwei Fragen. Er sagt, fangen wir nun schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Und das sind eigentlich zwei rhetorische Fragen, aber Paulus erwartet hier eigentlich negative Antworten, also nicht zu seinem Besten. Wie gesagt, es gab andere Apostel oder andere Menschen, die sich so genannt haben, die ebenfalls so auftraten und die waren eben in Korinth reingegangen und hatten solche Briefe gehabt und sie hielten sehr viel von sich selbst. Und rühmten sich vor den Korinthern. Und die Korinther waren tief beeindruckt dadurch. Offenbar waren sie sehr beeindruckt. Und diese Menschen haben einen großen Eindruck hinterlassen. Mit der Folge, dass Paulus jetzt keinen guten Stand mehr hat. Was soll Paulus jetzt tun? Wie ist es? Soll er sich selbst empfehlen? Er sagt schon wieder, also er hat es scheinbar schon mal gemacht. Im ersten Brief. Scheinbar hat er es widerwillig gemacht. Wie macht ihr das? Empfiehlt ihr euch selbst? Wenn ihr euch vorstellt, ich bin der große Robin. Ich wiege mehr als du. Entschuldigung. Ich bin der kleine Greg, ich bin kleiner als du. Empfehlen wir uns selbst? Ist es nicht eigentlich alltäglich, dass wir uns irgendwie empfehlen müssen? Ich weiß nicht, einige von euch gehen vielleicht noch in die Schule, vielleicht sind einige auch schon fertig. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn? Woher kommt euer, das, was ihr seid, wie ihr euch definiert? Sind es nicht Empfehlungen von Menschen, die es zu irgendwas gebracht haben? Zeugnisse aus der Schule? Ich habe mein Abi mit 1 bestanden, oder? Mein Realschulabschluss mit ausgezeichnet. Später im Arbeitsleben sind es nicht die Arbeitgeber, eure Chefs, die euch irgendwann Empfehlungsschreiben ausstellen? Hoffentlich gute Empfehlungsschreiben. Ist es nicht Vitamin B, wenn ihr zu Firma XY wollt oder ein Praktikum machen wollt, wo man eigentlich normal gar nicht reinkommt? Läuft es nicht über Empfehlungen? Ich kenne jemanden, der kennt jemanden und der kennt jemanden, der arbeitet da. Und deswegen habe ich einen Platz. Edge. Ist das nicht, wie die Welt funktioniert? Ich weiß nicht, habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Nicht? Vielleicht bin ich ja der Einzige. Das muss auch nicht alles schlecht sein. Meine Zeugnisse in der Schule, das hat sicherlich alles irgendwo seine Berechtigung. Die Frage ist, welchen Stellenwert das in unserem Leben hat. Und wenn dieser Stellenwert zu groß wird, dann hat dieses Prinzip, das ganze Prinzip von diesen Empfehlungen, ein großes Problem. Und jeder von uns wird damit irgendwann konfrontiert. Denn, was ist, wenn das nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn Menschen irgendwann schlecht über uns denken? Was ist, wenn sie uns nicht anerkennen? Was ist, wenn wir trotz allem Bemühen nicht ankommen? Wenn kein Empfehlungsschreiben rausspringt, sondern eine vernichtende Kritik? Oder was ist, wenn wir gegen unsere inneren Überzeugungen handeln müssen, um die Anerkennung und Empfehlung von anderen aufrechtzuerhalten? Vielleicht kommen wir an einen Punkt, wo wir der Meinung sind, ich muss jetzt eigentlich das tun, aber wenn ich das tue, dann werden meine Freunde nicht auslachen. Was ist wichtiger? Für die meisten Menschen gibt es hier nur einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist, man passt sich an. Und man tut, was von einem verlangt wird. Denn man braucht doch die Anerkennung von anderen. Wir sind doch Menschen, sind doch Beziehungswesen. Wir brauchen doch, ne, dass ich jemanden anrufe und der denkt gut von mir und hat die besten Gedanken über mich. Wie soll man denn ohne diese ganzen Sachen leben? Ohne Anerkennung, ohne Empfehlung? Das geht doch gar nicht. Es bestimmt doch letztlich unseren Selbstwert und unsere Identität, oder nicht? Das Problem ist aber noch weiter, dass dieser Weg, dieser Ausweg, eigentlich so ein Teufelskreis ist, weil es führt zu immer mehr Anpassung. Und Anpassung hat noch eine andere Seite, Anpassung und Manipulation eigentlich, wenn man es genau nimmt. Denn letztlich wird man seine Ideale verraten müssen und die anderen Menschen annehmen müssen, wenn man eben weiter hip sein will oder ja, einfach in einer bestimmten Anerkennung weiterleben will. Und dann sagt er, naja gut, ich könnte doch auch einfach rebellieren. Ich sage, ich falle für euch. Eure Meinung bedeutet mir nichts. Ist aber letztlich auch nur ein Weg der Anpassung. Ihr dreht einfach nur die Werte um. Ja, wenn das, was von euch verlangt ist, gut zu sein, ich rede jetzt mal vielleicht von dem familiären Umfeld oder so, wenn alle Eltern freuen sich, wenn das Kind erfolgreich in der Schule ist, wenn es klarkommt mit seinen Lehrern, wenn es gute Noten hat, gut im Sport ist, und er sagt, ich pfeife drauf, ich will nicht mehr gut sein, ich schreibe aus Protest fünfen und ich lerne auch nicht mehr. Bäh. Das ist auch eine Art der Anpassung. Man dreht einfach nur die Werte um. Und man gehört plötzlich zu einer anderen Clique, nämlich der Clique, die sich nicht anpasst. Ja, es ist das Problem, man kann dieses Problem so nicht lösen. Ich sagte eben, also es ist zwiespaltig. Entweder es ist Anpassung, aber dann wird auch Manipulation draus. Denn man gehört zu zwei Gruppen. Entweder wird man zu jemandem, der andere manipuliert. Ja, die Apostel, die da in Korinth hingekommen sind, während Paulus weg war, die haben die Korinther manipuliert. Und am Ende hat Paulus ein großes Problem. Er hat was aufgebaut und plötzlich stellt er fest, das ist alles kaputt. Oder so scheint es. Und ich muss hier wieder Beziehungsarbeit leisten, weil die denken, ich bin deren Feind. Entweder man mit jemandem, der andere manipuliert, oder man mit jemandem, der sich von anderen manipulieren lässt. Entweder man stößt andere herum, oder man lässt sich von anderen herumstoßen. Es ist beides eine Form der Anpassung. Und das waren genau die Probleme, mit denen Paulus sich hier konfrontiert sah. Das war genau das, was er hier in diesem Brief versucht anzusprechen. Er passt nicht mehr ins Profil der Korinther. Die Korinther haben ein anderes Bild von einem erfolgreichen Apostel. Und Paulus passt nicht in dieses Bild. Andere haben ihn schlecht gemacht und die Korinther manipuliert. Ihr findet doch diesen lächerlichen Paulus nicht toll, oder? Echt, den findet ihr, der war hier bei euch? Und ihr habt den aufgenommen? Habt ihr ihm sogar was zu essen gegeben oder was? Das ist ja peinlich. Schämt ihr euch nicht? Gibt es wirklich nur diesen einen Ausweg? Lass uns schauen, was Paulus gemacht hat. Punkt 2, welcher Gott? Bevor wir uns anschauen, wie Paulus dieses Problem löst, müssen wir uns anschauen, was die Grundlage für die Lösung von Paulus' Problem war. Ja? Also, ne, das Problem existiert, aber Paulus löst dieses Problem auf Grundlage von etwas, was tiefer liegt. Paulus hat eine Identität, die nicht auf die Empfehlung anderer Menschen gegründet war. Er hat eine Identität, die nicht zusammenbrach, wenn andere Menschen ihn angegriffen haben, oder ihm die Anerkennung verweigert haben, oder ihm die Ehre verweigert haben. Oder gesagt haben, Paulus, das, was du machst, ist dumm. Paulus, du bist dumm. Deine Briefe sind mickrig, deine körperliche Gestalt ist lächerlich, du hast auch dieses ewige körperliche Leiden, was läufst du eigentlich noch rum, du solltest die ganze Zeit in einem Sanatorium sein und lieber mal die Füße hochlegen. Das wurde ihm alles vorgeworfen. Ihr habt das vielleicht die den ersten Korintherbrief durchgenommen haben. Erinnern sich vielleicht dran. Wie konnte Paulus so leben? Ohne Anerkennung? Ohne angewiesen zu sein auf diese Anerkennung? Was machte seine Identität aus? Wir lesen in Vers 4. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Das ist der Schlüssel von Paulus' Identität. Paulus' Identität gründet sich im Vertrauen zu Gott. Und es ist ihm egal, in welcher Lebenslage. Er sagt, ich habe gelernt, in Reichtum zu leben, ich habe gelernt, arm zu sein, ich habe gelernt, geschlagen zu werden, verfolgt zu werden, knapp am Tod vorbeizurauschen, ich habe gelernt, mächtige Freunde zu haben, im Palast des Kaisers, ich habe das alles gelernt. Es ist mir egal, in welcher Situation ich mich befinde, meine Identität ruht auf etwas anderem. Paulus braucht keine Empfehlungen, keine Anerkennung von Menschen. Wenn wir zurückblicken in die ersten drei Verse, das ist das, was er da ausdrückt, wir werden noch genauer darauf eingehen. Er ist völlig frei davon. Wenn wir vorausblicken in die Verse 5 und 6, bedeutet das auch, dass er sich in einem gewissen Licht selber wahrnimmt. Paulus hat gelernt, alles Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten völlig abzulegen. Gott hat ihm gezeigt, dass all das, was er kann, und Paulus war bestimmt einer der intelligentesten Menschen, die diesen Planeten hier bewandert hat. Die Briefe, die er geschrieben hat, selbst Leute, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, der Römerbrief ist einer der größten Briefe, die geschrieben wurden. Da gibt es keinen Zweifel drüber. Ein Mensch, der so etwas schreibt, muss unendlich große Begabung haben. So sagt die Welt, so ist der Konsens. Und trotzdem hat er all das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten abgelegt. Es sind zwei Sachen, die dieses ausmachen. Er braucht keine Empfehlung, er ist völlig frei, er ist nicht angewiesen auf Anerkennung, weil er weiß, es gibt gar nichts in ihm drin, worauf er stolz sein könnte. Es gibt nichts, worauf er sich was einbilden könnte. Es gibt keine Fähigkeit, die er hat, auf die er irgendetwas gibt. Vielleicht sitzen Leute hier heute, ich weiß es nicht, die sagen, weißt du was, Alter, ich glaube aber nicht an Gott. Dieses ganze Gelaber über Gott. Bin hier, weil mein Freund mich mitgeschleppt hat. Guck mir das mal an. Aber ich habe keinen Gott. Vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Möchte ich bitten, einen Moment nachzudenken. Was macht deine Identität aus, wenn du sagst, es gibt kein Gott? Denn jeder Mensch hat etwas, was seine Identität ausmacht. Etwas, woraus er seinen Wert zieht. Wer bin ich? Irgendetwas, worauf man seine ganze Zeit verschwendet oder investiert. Und meistens ist das, womit man am meisten Zeit verbringt, auch das, was einem seine Identität gibt. Und deswegen kann man sagen, dass jeder Mensch in gewisser Hinsicht einen Gott hat. Ihr könnt es auch anders nennen. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, das ist für uns wahrscheinlich sehr weit weg, aber wenn Menschen an der Börse sehr viel Geld verlieren oder so, reiche Menschen, die so viele Nullen haben, die wir gar nicht zählen können, also Milliardäre, und dann gibt es einen Börsencrash oder es gibt irgendwas Unvorhergesehenes und dann sind sie nur noch Millionäre. Das ist immer noch sehr viel. Mehr als wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich nie so viel Geld auf dem Konto haben. Vielleicht ihr auch nicht. Diese Menschen kommen in eine Situation, in der sie so verzweifelt sind, dass sie sich von der Brücke stürzen. Für uns unvorstellbar, weil ich meine, Millionen sind immer noch viel Geld. Aber für diese Menschen ist das so wenig. Es gibt eine gute Frage, mit der man rausfinden kann, was euer Gott ist. Was denn, wenn es dir genommen würde, würde dich dazu bringen, von der Brücke zu stürzen? Was, wenn es dir genommen würde, würde dich dazu bringen, keine Freude am Leben mehr zu haben, Schluss machen zu wollen? Das ist keine angenehme Frage, aber letztlich hat sie ihren Platz. Könnt ihr damit was anfangen oder ist es zu abstrakt? In meiner Schule, ich bin ja Lehrer an einem Gymnasium, da ist eine Sache, die die Schüler in der 8., 9. Klasse so am meisten definiert, dass sie akzeptiert werden wollen von anderen. Und das Schlimmste, was jemand passieren kann, der in so einer Klasse ist, ist, wenn er nicht gemocht wird. Wenn er niemanden hat, der ihn akzeptiert. Und er muss jeden Tag wieder zur Schule gehen und ist völlig der Außenseiter. Und diese Menschen sind oft sehr unglücklich. Es gibt unendlich viele Beispiele. Ein Musiker, der irgendwann einen Unfall hat, sich seine Finger bricht, nicht mehr spielen kann. Und wenn das wirklich das war, was ihm seine Lebensfreude gegeben hat, das Einzige, was ihn definiert hat, wird das Leben nicht mehr lebenswert finden. Weil das Einzige, worauf er seine Identität gebaut hat, wurde ihm genommen. Worauf baust du deine Identität? Paulus setzte all sein Vertrauen, wie er in diesem Vers schreibt, auf Gott und auf das Evangelium. Paulus hat durch Gottes Eingreifen in seinem Leben erkannt, dass der einzige Ausweg zu diesem Problem, was er jetzt gerade mit den Korinthern hat, aber was eigentlich jeder Mensch mit sich selber auch hat, dem Problem nach Anerkennung und Empfehlung, dem Problem nach Identität nur bei Gott zu finden ist. Gut, Paulus war ein Jude, er wusste, alle Menschen sind von Gott geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes, das war nicht neu für ihn. Und dennoch hat Paulus seine Identität nicht in Gott gesucht, sondern in anderen Dingen. Er schreibt das im Philipperbrief, er sagt, ich war ein Pharisäer von Pharisäern, ich habe das Gesetz gehalten, ich war beschnitten am achten Tag, jede Kleinigkeit habe ich perfekt gehalten, ich war perfekt, vollkommen und dennoch völlig daneben. Er durfte das erkennen durch Gottes Gnade, dass seine Identität nicht in Gott lag, sondern in anderen Dingen. Und die Bibel nennt das Sünde. Ihr könnt es auch anders nennen. Ihr könnt es auch nennen Lebensweg ins Chaos. Oder wie man es nicht machen sollte. Oder das Rezept für garantiertes Unglück. Ich komme noch ein bisschen darauf zu sprechen. Es gibt aber auch hier ein Problem. Denn jetzt haben wir das so, ja, Paulus, schön, dass du es jetzt verstanden hast. Aber wir Menschen können eigentlich gar nicht anders, als unsere Identität erstmal ohne Gott zu definieren. Denn, weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht habt ihr das alles anders erlebt, aber von Natur aus mögen wir Gott eigentlich nicht besonders. Wir wollen auch in der Regel nicht so viel mit ihm zu tun haben. Und er will sich schon immer sagen lassen, was richtig und falsch ist. Und das sollst du machen, das sollst du lassen. Und die Veränderung, die nötig ist, damit wir Gott in unser Leben reinlassen, ist eigentlich nur durch ein radikales Eingreifen von Gott selber möglich. Das heißt, wir sind da relativ hilflos. Und Paulus hat genau das erlebt. Er hat erlebt, dass Gott ihn durch die Kraft des Evangeliums völlig verändert. Und er hat erkannt, dass sein Problem so groß war, dass nur Gott dieses Problem lösen konnte. Wie konnte Gott dieses Problem lösen? Wir haben es vorhin gesungen, eigentlich in jedem Lied. In Vers 4 heißt es, wir haben eine Zuversicht, und zwar durch Christus zu Gott. Durch Christus, diese zwei Worte. Paulus hat erkannt, dass der einzige Weg, um mit Gott wieder eine Beziehung zu haben, der ist, dass Gott seinen perfekten Sohn, seinen sündlosen Sohn, der Mensch wird, am Kreuz sterben lassen musste. Warum ist das so? Viele Menschen, mit denen ich rede, die meinen Glauben nicht teilen, die sagen, das ist doch so ungerecht. Wenn es jemanden gibt, der sündlos ist, warum muss er sterben? Das Christentum so grausam. Was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung von Gott? Ja? Wieso macht ihr es? Wieso sagt ihr sowas? Paulus beantwortet das im Römerbrief im ersten Kapitel. Er sagt, jeder Mensch tauscht Gottes Herrlichkeit ein mit etwas anderem, was wie Dreck ist dagegen. So viel weniger wert. Und der Hintergrund hinter diesem Austausch ist, dass wir Menschen eigentlich Gottes Platz einnehmen wollen. Wir wollen die Regeln selber machen. Ich will selber bestimmen, was richtig und falsch ist. Ich will mein Leben selber gestalten. Kennt ihr das? Mama hat mir das nicht erlaubt, aber ich will das trotzdem machen. Wir mögen es nicht so gerne, wenn uns Grenzen gesetzt werden. Wenn andere uns sagen, wo es lang geht. Und wir tauschen Gottes Herrlichkeit aus. Wir wollen uns selber dahin setzen. Wir nehmen irgendwie fangen wir an, diese Kontrolle übernehmen zu wollen. Es gibt zwei Arten, das zu tun. Es gibt den Weg des Gehorsams, den ist Paulus gegangen. Er tut einfach genau das, was Gott von ihm will. Jetzt sagt er, aber das ist doch das, was wir tun sollen, oder? Ne? Gott sagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, dann machen wir das auch. Und dann ist doch alles cool, oder? Dann ist doch alles problemlos. Nein, es ist nicht so. Denn die Motive, warum Paulus es getan hat, die waren nicht in Ordnung. Wenn wir das alles tun, um zu Gott zu sagen, weißt du was, Gott, du schuldest mir was. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde, ich bin jeden Samstag in der Jugend, ich bin meinen Eltern gehorsam, ich tue alles, was du von mir willst, ich lüge nicht, ich stehe nicht, ich betrüge nicht, ich halte die 10 Gebote. Du schuldest mir was. Du schuldest mir ein Leben voller Glück, ein Leben voller Freude. Ich will kein Unglück haben. Ich möchte nicht, dass mir irgendwas genommen wird, was mir was bedeutet. Ich möchte kein Leid erleben. Du schuldest mir was. Wisst ihr, aus welchen Gründen ihr dann Gottes Gebote haltet? Aus denselben Gründen, warum andere Menschen es nicht halten. Das ist Egoismus. Und so funktioniert es nicht. Gott möchte, dass wir es für ihn tun. Nicht, weil wir irgendwas von ihm wollen, sondern weil wir ihn wollen. Und das war das Problem mit Paulus. Er hat zwar alles getan, aber er hat es alles aus den falschen Motiven getan. Und damit war es genauso schlecht. Wie gesagt, es gibt zwei Wege. Zwei Wege, diesen Weg zu gehen. Das eine ist Gehorsam, das andere ist Rebellion, zu sagen, ich mache mir meine eigenen Gesetze. Ich sage selber, was richtig und falsch ist. In beiden Fällen wollen wir die Kontrolle über Gott. Wir wollen uns an seinen Platz setzen. In dem einen Fall sagen wir, Gott, du schuldest mir was. Du schuldest mir ein gutes Leben. Weil ich alles perfekt gemacht habe. Und ich möchte Gott kontrollieren, dass wie er mit mir umgeht, was mir begegnet. Ich möchte mein Leben kontrollieren. In dem anderen Fall sagen wir, weißt du was, ich will nichts von dir wissen und ich tue sowieso, was ich will. Ja? Wann ich es will, wie ich es will. Und ich lasse mir nichts sagen. Es ist eigentlich beides sehr ähnlich. Und Christus musste am Kreuz sterben, weil Gott diesen Austausch, den der Mensch vorgenommen hat, rückgängig machen will. Der Mensch will Gottes Platz einnehmen und täglich verzweifelt und zerbricht er daran, weil wir merken, wir können unser Leben nicht kontrollieren, so sehr wir es versuchen. Und bei aller Rebellion nicht. Und bei allem, wenn ich mir meine eigenen Regeln mache und tue das, was ich will, ich werde dennoch unglücklich. Und ich zerbreche an diesem zu großen Thron, auf den ich mich gesetzt habe. Ich kann als Mensch nicht Gottes Platz einnehmen. Es funktioniert nicht. Aber Gott nimmt am Kreuz den Platz des Menschen ein. Er macht den Austausch rückgängig. Und bezahlt unsere Schuld, damit wir wieder in einer gesunden Beziehung zu ihm leben können. Und wenn die Beziehung zu Gott hergestellt ist, dann ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen auch wieder hergestellt. Und das ist Paulus' Basis. Das ist die Kraft Gottes im Evangelium von Christus Jesus. Und das ist auch die Lösung für sein Problem. Das heißt, Paulus hat ein Problem mit den Korinthern, aber wisst ihr, er hat einen großen Vorteil. Er kennt das Problem von sich selbst. Und er weiß auch die Lösung für das Problem. Und er ist jetzt eigentlich nur noch dabei, das in die Praxis umzusetzen. Welche Folgen hat das erstmal für Paulus persönlich? Wir lesen nach Vers 4 und Vers 5, dass er sagt, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Die Fähigkeit, alles, was Paulus jetzt leistet, das rechnet er nicht mehr sich selber zu, sondern Gott. Und er setzt in Vers 4 haben wir gelesen, dass er sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Und 5 ist eigentlich die Konsequenz daraus. Er setzt auch sein ganzes Vertrauen darauf, dass Gott ihn fähig macht. Zu was auch immer. Zu dem, wozu er ihn beruft. Und alles andere erachtet Paulus für Dreck. Seine ganze Biografie, seine Bildung, seine Skills, sein Intellekt, seine Eloquenz, seine Sprachgewandtheit, all das erachtet er für Dreck. Und er will nichts wissen, außer dass Gott ihn fähig macht. Und das ist der Schlüssel seiner Identität. Das ist der Schlüssel dazu, dass er eben doch nicht in Bedrängnis kommt, wenn alles scheinbar ihm zu entgleiten droht. Warum sieht er das so? Denn Paulus weiß eine Sache. Er weiß, kein Mensch ist fähig, erstens vor Gott zu bestehen, weil Gott so heilig und perfekt ist, und zweitens ist kein Mensch fähig, ein Diener Gottes zu sein. Ein Diener des Evangeliums. Ein Botschafter des Kreuzes. Denn alle sind vor Gott unvollkommene Sünder. Und auch wir als Christen sündigen noch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Manchmal tun wir nicht das, was wir eigentlich tun wollen, sondern wir tun das, was wir eigentlich hassen, das, wovon wir wissen, dass es falsch ist. Und es ist, und dieses Wissen ist der Schlüssel für den Dienst. Die Voraussetzung für den Dienst bei Gott ist, dass wir jeden Glauben an uns selbst, an unsere eigenen Fähigkeiten zurücklassen können, so wie Paulus es auch gemacht hat. Was heißt das praktisch für uns? Das heißt täglich sich auf Gott verlassen. Das heißt, morgens aufstehen und darum bitten, dass Gott mir Weisheit gibt, Kraft gibt, dass ich nett zu meinen Mitmenschen bin und nicht egoistisch, wie ich eigentlich wäre, dass ich nett zu meinen Mitmenschen bin, nicht weil ich irgendwas von ihnen will, weil ich sie benutzen will, um irgendwas zu bekommen, ist ja oftmals so, sondern dass ich nett zu ihnen bin, weil Gott nett zu mir war. Das bedeutet, jeden Tag im Bewusstsein des Kreuzes und in der Auferstehung zu leben. Und Paulus hat es selber erlebt, dass das Evangelium mächtig genug war, ihn völlig zu verändern. Und Gott war ihm begegnet in Liebe, obwohl Paulus so ein, war ein Mensch voller Hass. Er hat die Christen verfolgt, er hat sie umgebracht, er hat sich extra Briefe geben lassen, um in andere Städte zu gehen, dass ihm die Christen ausgeliefert werden. Und Paulus kennt das Problem der Korinther sehr gut. Er kennt es von sich selbst und er kennt auch die Lösung. Die Lösung ist, dass er durch Christus in Gott all sein Vertrauen hat. Und das bedeutet auch, dass er darin vertraut, dass die Korinther gerettet sind. Dass das Evangelium auch die Kraft hat, die Korinther zu verändern und zu erlösen. Paulus hat gesagt, wenn Gott mich retten kann, wenn er mich vom Pferd schmeißen kann, der ich auf dem Weg war, Christen umzubringen, dann kann er auch die Korinther retten, die einfach nur ein bisschen verwirrt sind und mich nicht empfangen wollen. Ich bin viel schlimmer als die Korinther. Ihr kennt diesen Satz von Paulus, wo er sagt, ich bin der größte aller Sünder. Das ist ein Vorbild für uns, dass wenn wir so denken, dann können wir keinem Menschen mehr mit Hass oder so begegnen, sondern dann begegnen wir ihm immer in Liebe. Weil das, was wir vor Gott verbockt haben, immer größer ist als das, was andere Menschen uns antun können. Gut, Punkt 3. Welche Erlösung? Welcher Witz war lustig? Gut. Ich freue mich, dass es zum Ende geht. Also, dessen Empfehlung? Welcher Gott? Wir sind beim letzten Punkt. Welche Erlösung? Wir sind immer noch bei dem Problem Paulus mit den Korinthern. Soll er sich jetzt rühmen, soll er sich irgendwo Empfehlungsbriefe holen? Und die Antwort gibt Paulus in Vers 2. Und er gibt eine sehr, ich weiß nicht, wenn man darüber nachdenkt, ist sie total unerwartet und irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Er sagt, unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von allen. Das ist die Antwort Paulus auf sein Problem. Unser Brief seid ihr selbst. Also die Korinther wollen einen Empfehlungsbrief. Paulus sagt, hier ist er. Ihr seid unser Empfehlungsbrief. Geschrieben auf unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen. Könnt ihr mir das mal erklären? Ich saß da bestimmt eine halbe Stunde dran. Ich finde diese Antwort merkwürdig. Denkt mal drüber nach. Die Korinther wollen Referenzen. Sie wollen, dass Paulus nachzieht, dass er das tut, was die anderen auch getan haben, die danach nach ihm gekommen sind. Und Paulus verweist auf die Korinther zurück. Er sagt, schaut mal in den Spiegel. Was seht ihr? Wie seid ihr zu dem geworden, was ihr seid? Wer hat euch das Evangelium verkündigt? Paulus sagt, ihr Korinther tragt unsere Handschrift. Meine Handschrift. Ihr seid mein Empfehlungsbrief. Ist alles gut oder nicht? Ist das jetzt eine geniale Antwort oder ist sie merkwürdig? Können abstimmen. Ich finde sie deswegen merkwürdig oder sehr überraschend, weil diese Antwort ein Kompliment beinhaltet. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Korinther feinden Paulus an, all das, was er getan hat, nach all dem, was er getan hat, all den Schweiß, den er da auf sich genommen hat. Er hat von den Korinthern kein Geld genommen, das schreibt er in anderen Briefen. Einerseits hat er täglich gearbeitet als Zeltmacher, wahrscheinlich von morgens bis abends, und dann hat er noch Seelsorgegespräche, Predigten, all das nebenbei. War wahrscheinlich so ein keine Ahnung, 18-Stunden-Tag? Ich weiß nicht, ob wir uns das heute vorstellen können. Und jetzt hat er Stress mit denen und er antwortet ihnen mit einem Kompliment. Denn er sagt, er bestärkt ihren Glauben, er ermutigt sie, er sagt, wisst ihr was? Die Veränderung, die ihr durchgemacht habt, das ist unser Empfehlungsschreiben. Jeder sieht es. Ihr lebt jetzt anders als vorher. Jeder kann eure Veränderung sehen. Ihr könnt sie nicht verstecken. Ist das nicht merkwürdig angesichts der vielen Probleme, von denen wir wissen, die es in dieser Stadt gab, die es unter diesen Gründern gab? Paulus nennt sie auch, erzählt sie auch auf. Und trotzdem antwortet ihr ihm mit einem Kompliment. Er bestärkt ihren Glauben. Wie muss man sein, um so auf Konflikte zu reagieren? Paulus macht den Korinthern Mut. Er zeigt ihnen Liebe. Trotz ihrer vielen Mangel. Das erinnert uns doch an Jesus, oder? So viel Geduld, Liebe, Vergebung, Nachsicht. Selbst am Kreuz betet Jesus noch, Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist keine Spur von verletztem Stolz, keine Spur von Ärger, von Wut, von Rachsucht. Wie kann Paulus so reagieren? Wie gesagt, Paulus hat eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott. Und wisst ihr, Leben im Glauben ist in allererster Linie Beziehung. Ganz zuerst Beziehung. Wusstest du das schon? Hörst gar nicht zu. Wie in der Schule. Es gibt zwei Arten, wir unterscheiden zwei Arten von Beziehungen. Es gibt einmal vertikale Beziehungen, die ist der Mensch und Gott. Und dann gibt es horizontale Beziehungen, die Menschen untereinander. Wenn unsere Beziehung zu Gott gestört ist, dann wird es uns auch schwerfallen, eine gesunde Beziehung untereinander zu leben. Und Paulus' Beziehung zu Gott war wiederhergestellt. Und Paulus kann genau so reagieren, weil er eins vor Augen hat. Er hat vor Augen, wie kaputt und zerstört seine persönliche Beziehung zu Gott war. Zu dem Gott, den er meinte, so gut zu kennen. Denn er wurde seit Baby an im Glauben erzogen. In den Gesetzen unterrichtet. Er konnte es auswendig. Man geht davon aus, dass die Juden in der Zeit die ersten 5 Bücher Mose komplett auswendig konnten. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Gott, von dem er so sicher war, dass er ihn in- und auswendig kennt, vorwärts und rückwärts, die 10 Gebote rezitieren, wahrscheinlich mit 3. Paulus hat vor Augen, wie kaputt seine Beziehung zu diesem Gott war, wie weit daneben er gelegen hat, bevor Christus ihn gerettet hat. Und da er das vor Augen hat, kann er mit seinen Mitmenschen auf diese Art und Weise reagieren. In dieser Liebe und in dieser Geduld. Paulus verdeutlicht seine Zuneigung zu den Korinthern. Er unterstreicht es. Er betont seine besondere Beziehung zu ihnen. Er sagt, Leute, ich war es doch, der zu euch gekommen ist. Ich habe euch doch das Evangelium erzählt. Gott hat mich zu euch geschickt. Ihr habt nicht viele Väter in Christus. Ich bin euer Vater in Christus. Ich habe euch das erzählt. Ihr seid wie meine Kinder. Und wir sehen hier wirklich Elemente von elterlicher Liebe, so wie sie sein sollte. Wir sehen Fürsorge, Fürbitte, aufopfernde Liebe, Liebe, die vergibt und nicht nachtragend ist. Und all das ist begründet im Vorbild unseres Gottes, weil Jesus uns das vorgelegt hat. Paulus sagt zu den Korinthern, wisst ihr, euer Leben wurde durch das Evangelium radikal verändert. Und das können alle sehen. Denn das Leben eines Christen sieht anders aus, als das eines Nicht-Christen. Es geht auch gar nicht anders. Dein Verhalten und Lebensstil werden zeigen, dass du ein Brief Christi an diese Welt bist. Das ist, was Paulus so schreibt. Und wisst ihr was? Ohne viele Worte. Ohne Empfehlungsbriefe. Ohne Vitamin B. Anders als es sonst läuft. Keine Zeugnisse mit Zensuren. Bibellese 2. Gebet 3 Minus. Ja, so funktioniert das nicht. Ohne viele Worte wird die Welt erkennen, dass irgendwas anders ist. Es muss zwangsläufig so sein. Jetzt frage ich mich, ist es immer so? Fühlt ihr euch so? Ich spreche jetzt mal die von euch an, die eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott haben. Bei mir ist es nicht immer so. Manchmal können wir selber gar nicht wirklich klar sehen. Wir können uns manchmal nicht selbst klar einschätzen. Und es gibt da auch zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass wir uns durch die rosa-rote Brille sehen. Mann, bin ich cool. Ich habe heute Bibel gelesen, ich habe gebetet. Boah, ich bin so toll. Und ich habe zwar 5 Leute nicht gegrüßt, die mich gegrüßt haben, aber ich bin so auf Spur. Und dann gibt es das andere Extrem, dass wir uns niedermachen, dass wir uns schlecht machen, dass wir nur unsere Sünden sehen, nur das, was wir nicht schaffen. Und Gottes Gnade ist gar nicht sichtbar für uns. Die Außenperspektive ist oft klarer als unsere Selbstwahrnehmung. Ich weiß nicht, wie die Korinther über sich selbst gedacht haben. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe während der Vorbereitung darüber nachgedacht, ob die jetzt der Meinung waren, dass sie unendlich weit waren, oder ob sie irgendwie wussten, dass es nicht so weit her war mit ihnen. Aber Gott hat auch dafür die perfekte Lösung, denn Gemeinschaft ist die Voraussetzung für unser Leben mit Gott. Denn wir brauchen ehrliches Feedback. Wir brauchen jemanden, der uns von außen sagt, pass mal auf, so sehe ich das. Und wisst ihr, das muss noch nicht mal ein Christ sein, der euch von außen sagt, wie ihr drauf seid. Auch unsere nichtchristlichen Freunde können uns genau sagen, wie wir drauf sind. Die kriegen das mit. Ob wir morgens nur aus Höflichkeit fragen, na, wie geht's? Oder ob wir ein ehrliches Interesse in ihnen haben. Ob wir nur dann nett zu ihnen sind, wenn wir gerade mal die Hausaufgaben abschreiben wollen. Oder ob wir immer nett zu ihnen sind, weil wir sie einfach als Mensch schätzen. Ja, wir brauchen gar nicht weit gehen. Aber natürlich auch die Gemeinschaft mit Christen. Uns sollte es darum gehen, bei unseren Mitchristen Gottes Gnade rauszustellen, dass wir sagen, schau mal, was Gott in deinem Leben tut. Schau mal in den Spiegel, du bist total verändert, du siehst das gar nicht. Schau mal 3 Jahre zurück, wie hast du da gelebt? Was hat Gott schon alles in deinem Leben getan? Sei dankbar dafür. Die eine Seite, auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, das solltest du nicht mehr tun, das ist nicht gut. Ja, Sünden konfrontieren, wenn wir sie sehen. Ich glaube, du hast da ein Muster, was immer wiederkehrt. Ich glaube, du bist immer unfreundlich zu anderen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und wir müssen Gottes Ebenbild als unsere Grundlage nehmen für unsere Beziehung zu anderen. Gut, wir sind mitten in der Frage. Die Frage war, welche Erlösung? Wie funktioniert diese Erlösung, von der Paulus hier so profitiert? Die scheinbar die einzige Lösung ist für das Problem. Sie funktioniert folgendermaßen. In Vers 3 lesen wir, überbracht von den Aposteln, geschrieben mit dem Geist Gottes. Ich mache es kurz. Paulus und die Apostel sind da hingegangen und haben gepredigt. Sie haben den Korinthern das Evangelium gepredigt. Sie haben gepredigt, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er perfekt gelebt hat und dass er stellvertretend für Sünder gestorben ist. Sie haben die Botschaft von Christi überbracht. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, der Heilige Geist hat gewirkt durch diese Botschaft und hat die Korinther verändert, radikal verändert, die Herzen verändert. Deswegen lesen wir auch an anderer Stelle, dass der Heilige Geist eigentlich Gottes Garantie für uns ist, dass er das, was er begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Uns ist das auch nicht klar, wenn wir morgens aufstehen und rausgehen und gucken und wir sehen vielleicht in den Nachrichten, dass wieder viele Menschen gestorben sind, dass Kriege sind. Mit dem Kommen und der Tod und dem Auferstehen Christi hat Gott etwas begonnen. Er hat die Wiederherstellung seiner Welt begonnen. Und diese Wiederherstellung beginnt nicht mit den Tieren, sondern sie beginnt mit uns. Sie beginnt mit uns Menschen. Gott macht Ebenbilder seines Sohnes aus uns. Und als Garantie, dass dieses auch wirklich perfekt zu Ende geführt wird, gibt er uns seinen Heiligen Geist. Die Bibel sagt Unterpfand oder Das ist nichts anderes als ein Wort für Garantie. Eine Garantie dafür, dass dieser Wandel irgendwann abgeschlossen sein wird, dass wir irgendwann wirklich so sein werden wie Christus. Und dass die Welt wieder erneuert werden wird. Es wird kein Leid mehr geben, kein Krieg, kein Tod. Und sogar die Natur wird wieder völlig heil werden. Wir lesen da mal davon. Dann lesen wir noch was von Tafeln aus Stein und Herzen aus Fleisch. Das ist ein Vergleich, den Paulus hier macht. Und zwar ist es ein Vergleich mit Israel von früher. Wir müssen hier vorsichtig sein und nicht so, dass wir denken, oh, die haben es damals einfach nicht drauf gehabt und wir sind einfach total die Helden. Gott hat damals seine Gesetze auf Stein dem Mose gegeben. Das Problem war, dass viele von Israel, die meisten von Israel nicht daran geglaubt haben. Und so blieben es einfach nur Gesetze auf Stein. Das heißt nicht, dass es nicht wirklich Gläubige gab im Alten Testament. Ja, wenn ich die Psalmen Davids lese, ich glaube, wenn er kein Herz aus Fleisch gehabt hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber die Masse hat es nicht gerafft. Und wir hatten tatsächlich diese Tafel aus Stein. Und an anderer Stelle lesen wir, dass es diese Tafel aus Stein, es wird aufgegriffen und wird gesagt, sagt Gott in Hesekiel, ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde euer steinernes Herz rausreißen. Ja, ein steinernes Herz kriegt einfach nichts mit, ist nicht empfänglich für diese Botschaft. Aber ein fleischernes Herz schon. Und das wiederum führt dazu, dass wir, ja, dann ist Predigt, Geist und Dienst. Das führt dazu, dass wir ermutigt werden. Das, was Paulus hier schreibt, gilt für jeden Christen, dass wir ermutigt werden, die Botschaft weiter zu erzählen. Und ihr müsst kein Apostel sein, um das zu tun. Denn ihr seid nur der Überbringer der Botschaft und nicht der, der wirklich wirkt. Ja, Paulus sagt, ich bin der Überbringer des Briefes. Wir sind die Überbringer der Botschaft. Und Gott hat gewirkt. Und es ist eine Ermutigung, dass wir die Botschaft weitergeben. Von Christus und dem, was er am Kreuz getan hat. Was ist das für ein Dienst? Ganz zum Schluss, wir lesen davon, dass es ein Dienst nicht des Buchstaben ist, sondern des Geistes, der lebendig macht. Wieder ein Vergleich. Was ist der Buchstabe, der tötet? Wird ganz oft gesagt, du sollst nicht nach dem Buchstaben leben, sondern nach dem Geist. Einmal ganz kurz, weil ich glaube, es echt wichtig ist. Die Menschen hatten, wie gesagt, die Gebote Gottes bekommen. Aber die Menschen hatten die Gebote Gottes bekommen, nicht weil Gott erwartet hat, dass jeder die halten kann. Die Gebote Gottes kann niemand halten. Es gibt einen, der sie gehalten hat. Einen einzigen, das war Christus. Sondern die Gebote Gottes waren dazu da, damit die Menschen erkennen, dass sie die Gebote Gottes nicht halten können. Selbsterkenntnis. Damit sie erkennen, dass sie nichts sind in Gottes Augen. Dass sie es einfach nicht schaffen. So wie Paulus das erkennen durfte. Das sollte dazu führen, dass sie sich auf Gott stürzen. Wer kann mich eben in Sünde retten, wenn meine Situation so schlecht ist? Was kann mir dann noch helfen? Das sollte zu Vertrauen führen. Und wir lesen von vielen Gläubigen im Alten Testament, die das auch so gelebt haben. Die haben Gott vertraut, dass er sie gerecht macht. Und das Resultat sollte dann sein, dass Israel als Botschafter Gottes lebt und den Nationen diese Botschaft weitergibt. Was lief schief? Was ist der Buchstabe, der tötet? Der Buchstabe, der tötet, das ist ein falsch verstandenes Gesetz. Es ist, das sind also die Gebote Gottes. Alles klar, 10 Stück, das ist nicht so viel. Das kann ich mir merken. Los geht's. Ich werde sie halten, ab heute. Wir können also sagen, Projekt Selbsterlösung. Und wisst ihr, was dumm ist? Dieses Projekt Selbsterlösung ist so tief in uns eingebrannt, dass das unser Standardmodus ist, wie wir Probleme lösen wollen. Ich muss machen, dass alle mich mögen. Ich muss machen, dass ich besser bin, schlauer bin, beliebter bin, schöner bin, reicher bin, stärker bin, lustiger bin als andere. Projekt Selbsterlösung. Und Selbsterlösung hat viele Gesichter. Ich schlage jetzt nochmal den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann versuchen, mich selber zu erlösen, indem ich Gott gehorsam bin. Ich halte jedes deiner Gebote. Gott, du schuldest mir was. Ich kann aber auch versuchen, Selbsterlösung zu betreiben, indem ich alle Gebote in den Wind schlage und sage, pass mal auf, was richtig und falsch ist, das bestimme immer noch ich. Und ich will Spaß haben und Freude und das ist meine Erlösung. Was wäre schon, was nach dem Tod kommt? Die einzige Alternative zu dieser Selbsterlösung ist das Evangelium vom Kreuz, von dem wir schon gehört haben, von dem wir gesungen haben. Und wisst ihr, ich möchte noch eine letzte Kleinigkeit herausstellen. Ich weiß, vielleicht ein bisschen lang geworden. In Vers 2 lesen wir von Paulus, dass er sagt, unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Jedermann wird in jeder Bibel unterschiedlich übersetzt. Also in einigen Bibeln. Und jedermann, alle Menschen und manche Übersetzungen sagen alle, weil wir sehen, im griechischen Text steht da nichts von Menschen. Lass uns mal in 1. Petrus 1, Vers 12 reinschauen. Da lesen wir am Ende etwas Atemberaubendes. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Wenn ihr es gelesen habt, solltet ihr an der Stelle mindestens 3 Minuten die Atem festhalten haben. Wir lesen da drin, dass Gott schreibt, das Evangelium, was gesandt ist vom Himmel durch den Heiligen Geist, dass das so spannend ist, so wunderbar, so unfassbar, dass die Engel gar nicht genug davon kriegen können, das zu sehen. Dass die Engel begehren zu schauen. Dieses Wort für begehren ist ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Das heißt, oftmals wird es übersetzt in Bezug auf Sünde. Es wird übersetzt Lust, sündhaftes Verlangen, sündhafte Begierde. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir dieses Wort in einem positiven Kontext haben. Die Engel gelüsten danach zu schauen, was das Evangelium ist, was es tut und welche Veränderung es hervorbringt. Dieses Wort sagt eigentlich, das ist ein Überverlangen nach irgendetwas. Ein Überverlangen ist oft der Grund dafür, warum ich anfange, Gott nicht mehr zu folgen. Ich suche mein Glück in irgendwas anderem, meine Identität nicht mehr in Gott. Und deswegen wird dieses Wort immer im Zusammenhang benutzt, wenn wir eben unsere Identität durch irgendein Begehren, was wir haben, in irgendetwas anderem suchen als in Gott. Euer verändertes Leben durch das Kreuz ist so unglaublich wertvoll, so kostbar, so wundervoll, dass die Engel nicht genug davon kriegen können, da reinzuschauen. Und wenn das Kreuz so wundervoll ist, dass die Engel nicht genug davon kriegen können, dann weiß ich nicht, was wir machen sollen. Ich bete noch kurz mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deinen Brief. Herr, die Engel können nicht genug davon kriegen, zu sehen, was du getan hast am Kreuz. Zu sehen, wie du deinen Plan, den du vor Grundlegung der Welt hattest, durchgeführt hast, Herr. Zu sehen, wie du deinen geliebten Sohn Mensch hast werden lassen. Unter den ärmlichsten Verhältnissen. Aufgewachsen. Von allen Menschen verraten. Vom Gesetz verkauft. Unrecht bis zum Geht nicht mehr erlitten, verspottet, geschlagen, gefahren in die Hölle und hat unendliches Leid erduldet, wegen unserer Schuld. Du hast dich von ihm abgewandt, Gott, am Kreuz. Konnte er dich nicht mal Vater nennen. Keiner hat so gelitten wie er. Damit wir zu dir Vater sagen können. Damit wir die Anbetung bringen können, ohne deinen Zorn zu fürchten, damit wir zu dir kommen können und deine Liebe erfahren dürfen, musste er deinen Zorn aushalten. Und das ist so ein wunderbarer Plan, dass wir täglich mehr und mehr davon sehen und hören wollen sollen. Ich danke dir dafür.
Amen.